Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 65.
Ela.
Alter.
35.
Ich lebe in?
Am Bodensee.
Bei Twitter bin ich?
Auf die Blende.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
Wegen der Arbeit minus 1 und ansonsten so um die 7.
Für eine 10 bräuchte ich?
Keine Pandemie.
Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde?
Ich muss gleich noch die Kalender versenden, die heute Nacht bestellt worden sind.
Darauf achte ich bei Menschen als erstes.
Vielleicht sowas wie offen sie mir gegenüber sind.
Danach riecht meine Kindheit.
Mir ist gerade spontan als erstes mein Bruder eingefallen, der mal ins Planschbecken geschissen hat. Aber nur, weil es der eindrücklichste Geruch ist.
Das ärgert mich am meisten an anderen.
Abgestumpftheit.
Und das ärgert mich am meisten an mir selbst.
Abgestumpftheit.
Mein liebster Karaoke-Song.
Habe ich nie gesungen.
Das treibt mich an.
Ganz viel Idealismus.
Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
Bei ganz vielen Menschen.
Das bereue ich.
Dass ich mir immer sehr wenig zugetraut habe und deswegen beruflich nicht ambitionierter war.
Das hat Twitter bei mir verändert.
Meine Beziehung, die ganzen Urlaube, die ich dadurch gemacht habe und die ganzen Menschen, die ich da kennengelernt habe, die ganzen Freundschaften, die entstanden sind. Und mein kleiner Fotoladen ist durch Twitter entstanden.
Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
Kannst du es nicht mal lockerer nehmen?
Das fehlt in meinem Leben.
Im Augenblick mehr Kontakt zur Familie.
Dieses Wort benutze ich viel zu oft.
Heidenei.
Das ist für mich eine Versuchung.
Da gibt's unendlich viel. Ich bin leider sehr hedonistisch. Also es gibt tatsächlich kaum was mich nicht in Versuchung führt.
Mit diesem Satz begann eine Freundschaft.
Als ich in Travemünde ausgestiegen bin und das erste Mal zwei Twitterinnen gesehen habe und wir alle drei losgefeiert haben und das Erste, was wir uns gesagt haben, ja, genau so.
Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
Als ich mich endlich getraut habe, die Arbeit zu wechseln.
Beste Schimpfwort ever.
Blurdiger Sauhund.
Ela, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, das ist echt schön. Und für deine Geduld mit mir.
Wir haben uns ja eigentlich schon, ich glaube, vor 2 Jahren verabredet, ne? Und
ja.
Der ursprüngliche Plan war, toll, ich komme an den Bodensee, mache da ein bisschen Urlaub, wir sehen uns da. Gut, jetzt sitze ich in Bielefeld, du sitzt am Bodensee und wir treffen uns virtuell. Aber immerhin haben wir uns.
Ja, das stimmt. Und wir können das ja irgendwann nachholen.
Das werden wir auch, ganz bestimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich freue mich drauf.
Du hast eben gesagt, als ich gefragt habe, das ist ja immer so die Frage, die immer vorkommt, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste. Wie geht's dir gerade? Was die Arbeit angeht, minus 1. Und damit bist du die Erste, die in den Minusbereich gegangen ist.
Ja, also krass. Das ist rein pandemiebedingt, aber es ist einfach gerade für mich, ich bin wirklich auf Dauerstrom seit März und das hat auch kaum zwischendurch eine Entspannung gegeben. Ja, ich finde es sehr, sehr schwierig. Unsere Patienten gehören halt alle zur Risikogruppe und wir sind einfach auf sehr engem Raum, wir können die Flure nicht lüften, all das, was da dazugehört. Und am Anfang der Pandemie gab es noch nicht mal richtig viel Schutzausrüstung. Naja, da kommt ganz viel dazu. Ich mache mir einfach deswegen ständig Sorgen und ja.
Genau. Du twitterst ja auch über deinen Job. Für alle, die dich jetzt hören und nicht wissen, was du machst, magst du das kurz mal einmal erklären, was du arbeitest?
Also ich bin Krankenpflegerin und das seit 8 Jahren in der forensischen Psychiatrie. Wer das nicht kennt, das heißt auch Maßregelvollzug. Und das bedeutet, dass dort psychisch kranke Straftäter untergebracht werden.
Was ja auch schon ohne Psychiatrie nicht ganz unherausfordernd ist, nehme ich an, oder?
Ja, genau. Ja. Aber Normalerweise mag ich die Arbeit eben sehr gerne. Deswegen gibt es jetzt diese große Diskrepanz. Ich merke einfach, dass ich kaum meine normale Arbeit, sofern man sie dort irgendwie als normal bezeichnen kann, machen kann, schon alleine, weil wir keine richtige Resozialisierung gerade machen können, weil die Patienten kaum raus können, wir einfach kaum was unternehmen können, nicht gucken können, wie man die Freizeit ohne Straftaten gestaltet. Das ist so ein ein ganz großer Hauptpunkt. Es fehlt einfach ganz viel Verbindung auch bei der Arbeit, auch durch den Abstand, auch durch die Masken. Es ist einfach keine so enge Zusammenarbeit möglich und auch sehr wenig Fortschritte dadurch.
Ja, aber du hast gerade gesagt, das ist ein Job, den du eigentlich total gerne machst.
Ja, ja, tatsächlich.
Für den du dich auch sehr bewusst entschieden hast, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, nur alleine durch den Fragebogen. Du hast ja gesagt, das werde ich nie vergessen. Es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die du nicht vergessen wirst. Aber du hast dich dann auch entschieden für den Punkt, als ich dann meine Arbeit gewechselt habe, ne?
Ja, also ich habe vorher ganz klassisch Pflege auf einer Allgemeinchirurgie gemacht, mit dem größten Krankenhausstress, der halt überall so der Fall ist. Am Ende wurden Kliniken zusammengelegt und wir hatten die berühmten Heuschrecken und Personalkürzungen und alle möglichen Fachbereiche dann zusammengelegt, also maximaler Stress. Und ich habe durch die Burnout, ich mag das Wort immer nicht so gern, durch die Depression einfach ständig versucht, dagegen zu arbeiten. Ich war im Personalrat und ich war Stationsleitung. Ich habe Gewerkschaftsarbeit gemacht und versucht, irgendwas zu verbessern und bin da einfach viel zu viel Herzblut dran und auch viel zu naiv. Es war so mit einem riesigen Scheitern für mich verbunden, dass ich da überhaupt nichts mitbewegen konnte und nichts sich verbessert hat und immer nur schlimmer wurde. Und es war, am Anfang hat sich's angefühlt wie die größte Niederlage, dass ich in diesem Job einfach aufhören muss und mir was anderes suchen.
Das war deine persönliche Niederlage, dass du diesen Riesenapparat nicht selbsttätig irgendwie verändern konntest?
Das klingt ein bisschen...
Nein, ich kann ja den Antrieb total verstehen, aber...
Also ich hatte zumindest halt gehofft, dass ich in unserem Team irgendwie für eine bessere Atmosphäre, für bessere Arbeitsbedingungen, so ein bisschen erleichterter Alltag einfach was mitgestalten kann. Aber es wurde einfach immer nur dichter und stressiger und alle waren extrem ausgelaugt. Und es ist einfach, man hat nur noch die wichtigsten Arbeit gemacht. Und wir haben mal ganz viele Krebspatienten auch gehabt und die Begleitung war einfach für den Arsch am Schluss.
Ja.
Da war überhaupt keine Zeit. Naja, und ja, tatsächlich. Und ich habe, es war am Anfang, dachte ich so, was ich für eine Lusche bin, dass ich da jetzt aufhöre und man kann doch noch und hier kann man und da kann man und man kann das alles viel positiver sehen und sich nicht so anstellen und da ist das mit dem, nimm's doch mal lockerer.
Ja, ja.
Und dann war es aber, als ich mich entschieden habe, dass ich den Beruf wechsle und dann auch noch so einen passenden Bereich gefunden habe, der mir wirklich liegt, wo man wirklich Zeit hat, keine Fallpauschalen, die Aufenthaltsdauer begrenzen, einfach viel reden kann, viel durch eine Beziehungsarbeit mitgestalten kann. Das ist einfach genau mein Ding. Und dann, ich war total erleichtert, als ich dieses Scheitern dann zugelassen habe. Also das dann letztendlich ja auch keins war, das mir nur so schlimm vorkam. Und genau, und dann hat es einfach total gut gepasst.
Naja, gut, aber wenn man eben in der Situation ist und man, hat irgendwie dieses Bedürfnis, ich möchte wenigstens irgendwie innerhalb des Teams was verändern und das kann ich gut nachvollziehen, ne? Dieses Kämpfen gegen Windmühlen dann, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich habe ja mal in einem früheren Leben vor meinem Radiojob in der Altenpflege gearbeitet.
Ah, wirklich?
Ja, und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Das ist 20 Jahre her und damals habe ich schon gedacht, wie soll das überhaupt machbar sein, hier eine vernünftige Pflege hinzukriegen, gerade mit Alzheimer-Patientinnen und Patienten, mit demenziell erkrankten Menschen. Und das war vor 20 Jahren, ne? Also da war ja alles noch total super im Vergleich zu heute. Ja. Gab es denn den Moment, wo du gesagt hast, ich verlasse diesen Bereich komplett, den sozialen Bereich?
Hatte ich tatsächlich überlegt. Ich habe auch überlegt, dann endlich zu studieren. Eigentlich hatte ich vor der Ausbildung einen Studienplatz, den ich nicht angetreten bin, weil ich dachte, na, vielleicht schaffe ich es nicht. Und ich wollte auch unbedingt aus Niederbayern wegziehen und habe dann eben auch Geld verdienen müssen. daher kam die Ausbildung. Aber das wäre tatsächlich auch Psychologie gewesen. Insofern habe ich dann einfach überlegt, dass ich das einfach probieren kann in der Pflege, in der Psychiatrie und nicht was komplett anderes, also beruflich zumindest, nicht machen muss, wenn ich da schon komplett andere Arbeit machen kann. Genau.
Du hast im Fragebogen aber auch gesagt, das bereust du, dass du da nicht ambitionierter gewesen bist. Also, dass du vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren nicht schon einen anderen Weg gegangen bist? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, also mit 18 hätte ich einfach einen komplett anderen Weg einschlagen können. Mhm. Und naja, aber das hätte ich, kann ich, also ist ja nicht so, dass ich es nicht immer noch könnte, da einfach was obendrauf setzen. Aber ich merke einfach immer wieder, ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich denke, na, vielleicht kann ich das einfach auch nicht gut genug, vielleicht bin ich nicht schlau genug und naja, all dieser depressive Quatsch, und mir ist das halt erst relativ spät klar geworden, dass es daran liegt, also dass es so Glaubenssätze, so falsche sind und nicht das, was ich tatsächlich kann oder nicht kann. Und das tut mir halt deswegen so ein bisschen leid, weil ich durch diese depressiven Denkmuster viel Zeit verloren habe. Genau. Aber letztendlich ist es trotzdem, also ich hadere nicht wegen dem Geld oder weil ich irgendwie, keine Ahnung, weil ich mich für was Besseres halten würde oder so, ganz im Gegenteil. Ich oft merke ich halt nur einfach, dass ich, naja, also, das hätte ich ja jetzt auch machen können. Ja. Naja, also es ist nur so der, eigentlich geht's mehr darum, was zu tun, wo ich mehr Zutrauen habe. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und es wäre auch egal gewesen, was das gewesen wäre, glaube ich.
Ja. Hast du, also wo du gerade diese Glaubenssätze erwähnt hast, hast du sowas wie gute Glaubenssätze für dich entwickelt?
Also ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht, ich sollte ja sagen. Aber tatsächlich schon. Also gerade dieses dann nochmal zu reflektieren, woher das jetzt gerade kommt, dass ich irgendwas Schlechtes von mir denke oder zu viele Ängste habe zu scheitern oder wie auch immer, dass ich das reflektieren kann, ist auf jeden Fall. Und dazu gehört dann halt eben so der Glaubenssatz, na, das kannst du nochmal besser denken.
Ah, okay. Ja. Also sowas wie eine Ermahnung an dich.
Ja, genau. Ja. Nicht in das Loch zurück. Sei nicht so faul, denk einfach nochmal.
Sei nicht so faul. Oh, wie fein.
Naja. Naja, gut, das ist sowieso, das sage ich auch in anderen Momenten sehr, sehr viel zu mir, das allerdings aus anderen Gründen. Da meine ich eher, weißt du, dass es einfach ist, immer erst das Negativste anzunehmen, weil das halt auch einen davon empfindet, irgendwas zu tun.
Ja, das stimmt, ja.
Genau.
Welche Rolle spielt da die Fotografie für dich?
Eine sehr große, tatsächlich ist das verhaltenstherapeutisch gesehen die beste Entscheidung überhaupt gewesen, zu fotografieren. Also es ist, da steckt ganz viel mit drin, also einfach aufmerksam zu sein, bewusst zu sein, nur Zeit für mich zu haben und rauszugehen und mir die schönen Dinge anzugucken und auch so ein bisschen auch zu gestalten natürlich und in mein Wunderland zu kommen. ja, aber halt auch so ein bisschen gegen Verlustängste zu arbeiten. Und auch immer wieder wie so ein, es gibt ja so die, verhaltenstherapeutisch kann man so ein Glas machen, Bonbonglas zum Beispiel, wo man alle schönen Erlebnisse reinwirft und sich die rausnimmt. Und bei mir sind das einfach die Fotos, ich gucke mir die an und dann habe ich einfach eine schöne Erinnerung dran. Deswegen sind meine Fotos auch so ein bisschen kitschig positiv, weil ich halt lieber das festhalte und lieber die Welt dann so sehen will, als das, was ich den ganzen Tag über so denke.
Ja, aber was meinst du mit kitschig positiv? Also vielleicht kannst du die Fotos für alle die sie jetzt nicht kennen, mal beschreiben, weil also ich finde Wunderland, so diese Gestaltungsart passt ja eigentlich ganz gut, ne?
Dankeschön. Ja, also ich fotografiere im Grunde alles, was ich schön finde. Also das ist was, also weniger was, also überhaupt nicht dokumentarisch, sondern ich mag die Dinge gerne im schönsten Licht darstellen und deswegen denke ich manchmal, naja, gut, ist auch ein bisschen kitschig und ein bisschen Realitätsflucht und so. Aber grundsätzlich geht es mir um die Verbindung zu den schönen Dingen auf der Welt mit dem Fotografieren.
Ja, und damit so festhalten können, ne? Das, also um es einfach auch nochmal zu visualisieren, es gibt so viel Schönes, ist es das auch ein
bisschen? Ja, genau.
Ja, und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich bin ja jetzt ein Fotografie-Neuling. Ich bin ja erst seit ein paar Wochen dabei. Ich habe vor ein paar Wochen zum ersten Mal eine Kamera in der Hand gehalten und das war so Liebe auf den ersten Klick, hätte ich es jetzt ganz witzig fast gesagt.
Ah, das ist so schön.
Ja, das ist so. Das macht mich so glücklich, da sowas festhalten zu können und dann auch irgendwie gestalten zu können und dann so gerade so eine Ästhetik zu entwickeln.
Ja.
Ja, total spannend.
Ah, voll schön.
Ja, du, ich bin ja noch ganz am Anfang, aber ich mache es mit viel Liebe. Also es macht mich sehr, sehr glücklich. Es ist ganz, ganz spannend. Legst du denn dann auch wirklich Wert so auf Technik und oder ist es dann auch ein Gefühl, was du irgendwie festhalten möchtest?
Also es ist natürlich nicht so, dass ich die Technik nicht im Hinterkopf hätte. Also über die Jahre kriegt man ja ganz viel mit. Aber tatsächlich versuche ich immer in der Stimmung einfach zu bleiben, in der ich gerade das Foto machen will, in der ich das gerade sehe. Also ich kümmere mich während dem Fotografieren nicht bewusst um technische Einstellungen oder um eine bewusste Überlegung, sondern mehr darum, wie ich die Atmosphäre oder die Stimmung oder das Licht oder das Schöne gerade so festhalten kann, wie ich es in dem Moment gerne anderen zeigen würde.
Ja, oh, ich muss dich da unbedingt mal außerhalb dieses Podcasts nach 24.000 anderen Sachen fragen. Das ist ja so spannend. Ich habe einen ganz, ganz tollen Lehrer und Freund, der mir das gerade beibringt, aber das ist ja alles so spannend. Hast du dir selbst beigebracht, das Fotografieren, oder?
Ja, tatsächlich.
Auch, ja.
Okay. Genau. Ich hatte mal eine analoge Spiegelreflex von meinem Papa ausgeliehen, so mit 13, 14. Mhm. Aber das war natürlich auch sehr teuer, immer die Filme zu entwickeln und Filme zu kaufen mit nur Taschengeld. Deswegen habe ich das nicht so viel gemacht, aber ich habe da schon, also ich habe auch noch ein paar Bilder von damals und die waren auch gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich wirklich null Ahnung hatte. Und dann habe ich auch eine lange Pause gemacht, weil die ersten digitalen Kompaktkameras, die ich mir kaufen konnte, waren so schlecht, dass wirklich nichts Vernünftiges rausgekommen ist. Und erst als ich dann die erste bessere Kompaktkamera hatte, habe ich wieder damit angefangen. Und ich glaube, seit 12 Jahren habe ich eigene große Kameras. Genau, meine Kalis.
Erzähl doch mal, du twitterst ja auch über Kali. Erzähl doch mal bitte, wer ist Kali eigentlich?
Kali ist meine Kamera. Die heißt einfach Karl Canon. Ich gebe gerne Namen an Geräte, die ich mir hart ersparen musste, einfach um sie besser wertzuschätzen. Aber auch, weil ich die Idee ganz, ganz schön finde, dass sie auch so ein bisschen Eigenleben haben dürfen und eine eigene Vorstellung davon. Das ist natürlich wie soll ich sagen? Also das ist nicht ernst gemeint, sondern halt nur, wie ich mir das gerne vorstelle. Und Kali ist halt einfach für mich eine ganz besondere Kamera, weil es wirklich sehr unvernünftig damals war, so viel Geld auszugeben, obwohl ich das nur hobbymäßig gemacht habe und auch noch nicht besonders gut. Aber weil ich halt auch gerne auch mal was düster, schönes fotografiere, habe ich einfach eine Kamera gebraucht, die mit hohen ISO-Werten umgehen kann. Weil ich hasse es, mit Stativ oder mit irgendwas Einschränkendem zu fotografieren. Ich bin, ich hops durch die Gegend und lege mich irgendwo hin, aber ein Stativ aufbauen würde ich niemals tun.
Ja, kann ich total verstehen. Ja.
Genau, deswegen war das damals so komplett kompromisslos. Ich kaufe mir jetzt diese Kamera und deswegen ist ja, ist die Kamera auch tatsächlich was ganz Besonderes für mich und immer noch. Und dann bin ich ja mal mit ihm in den Brunnen gefallen. Mhm. Jetzt ist es ein neuer Kali. zum Glück war er versichert. So ist meine Beziehung zu ihm. Und ich finde, dadurch, dass ich eine sehr eigene Art habe, Fotos zu machen, mit ganz viel Offenblende und ganz viel auch Ausblenden und alles nur so ein bisschen anzudeuten und gar nicht so auf scharfe Details oder also ich achte nicht auf eine technische Umsetzung von den Dingen, hat Kali halt sozusagen auch sein Eigenleben und darf da so ein bisschen mitsprechen.
Also hat er sowas wie einen eigenen Willen, so eine Seele?
Und ich bilde mir das manchmal schon ein, weil wenn ich eine andere Kamera habe, dann sind die Bilder schon anders. Ja. Auch wenn ich genau gleich fotografiere. Also weil ich bin ja immer noch, ich mache ja immer noch das Gleiche auch mit anderen Kameras. Trotzdem, ich finde schon, Kali kann vor allem Licht wahnsinnig gut darstellen.
Aber auch dieses sich auf den Boden werfen. Ne? In meiner ersten Fotografiestunde habe ich mich auch sofort auf den Bürgersteig gelegt. Daniel, dann fragte, was machst du denn da? Ja, aber das muss doch so. Also diese Intuition war irgendwie sofort dann da irgendwie. Ne?
Hast du das? Genau.
Ja, ne? Also schon.
Also gerade der Perspektivwechsel und dieses ein bisschen Kindliche auch, was man dadurch mit reinkriegt und ein bisschen was Verspielteres, das mag ich einfach wahnsinnig gerne. Einfach die Dinge auch anders sehen, als man sie sonst sieht beim Vorbeigehen, finde ich total wichtig, um was hervorzuheben. Mhm.
Könnte man dann jetzt küchenpsychologisch vielleicht auch nochmal begucken, ne? Dass Perspektivwechsel ja auch irgendwie immer was Geiles sind.
Auf jeden Fall.
Aber da halte ich mich mal zurück, davon habe ich keine Ahnung von Psychologie. Aber ja, super spannend. Und diese Momente, die du dann festhältst, da sind ja auch sehr viele Momente, die mit Twitter verbunden sind.
Oh ja.
Mit unserem liebsten mit unserer kleinen Plattform.
Ja, das stimmt. Das ist einfach eine wahnsinnige Motivation, dass ich weiß, dass ich die Bilder Menschen zeigen kann, die sich dafür auch interessieren, dass ich das nicht nur für mein kleines Kämmerlein mache, sondern eben jemand guckt. Das ist einfach eine wahnsinnige Motivation, das dann noch schöner zu machen und so ein bisschen mich damit auch zu zeigen. Natürlich ist es ja Twitter und Selbstdarstellung.
Ja, klar. Ne, das hab ich schon so oft im Podcast gesagt. Das ist doch auch klar, dass wir wollen alle gesehen werden. Ich freue mich über jeden Fave für eins meiner Anfängerbilder. Also wie tolle, das ist doch super. Ja,
ja klar, genau.
Natürlich, ja.
Ja, deswegen bin ich Twitter da auch ganz besonders verbunden mit dem Fotografieren. Ich glaube nicht, dass es sonst so in der Menge und in der Zeit so eng, wie soll ich sagen, so viel stattgefunden hätte.
Ja, dazu passt, glaube ich, auch so ein bisschen dein erster Gedanke, als du heute Morgen wach wurdest.
Ja, genau. Ja, ich freue mich einfach gerade wahnsinnig darüber, mich dieses Jahr getraut, eben den kleinen Fotoladen als Nebengewerbe endlich aufzumachen. Mhm. Ist ja schon das sechste Jahr, dass ich Kalender mache, die man an Weihnachten halt eben kaufen konnte, wobei ich es bisher eben, habe ich nichts dran verdient, sondern immer nur die Druckkosten weitergegeben, so wie sie waren. Und dieses Jahr dachte ich, ach naja, so ein eigener kleiner Fotoladen ist irgendwie auch ganz schön und es läuft tatsächlich sehr gut und ich bin echt geflasht von der ganzen Wertschätzung und es fühlt sich richtig schön an.
Oh, schön.
Genau.
Was ich auch total spannend fand, eben als du gesagt hast, mit diesem Satz begann eine Freundschaft. Genau so. Auch das hat ja was mit Twitter zu tun, ne?
Ja, genau. Wir haben eben ganz viel auch vorher schon geschrieben und es war so, unsere Ostsee-Reisegruppe ist so entstanden. Und wir haben das dann auch noch öfter gemacht, dass wir uns alle zusammen dann getroffen haben zum Urlaub machen. Und das war eben auch so, das war ausgestiegen und das war eben genauso, wie wir uns bei Twitter kannten und es war genauso witzig und es hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer. So. das war richtig schön und wir waren alle drei total nervös und Ja, und das, genau, das war sehr, sehr prägend für Twitter.
Ja.
Ja. Ja, die ersten Dates.
Ja, genau. Apropos Dates, es hat sich ja noch mehr ergeben durch Twitter für dich.
Ja, tatsächlich.
Möchtest du davon erzählen oder lieber nicht? Dann das müssen wir nicht. Ich bin nicht indiskret.
Nee, darüber kann ich schon ein bisschen sprechen. Das ist ja eine ganz lange Geschichte auch. Tatsächlich war Gretchen schon auch von Anfang an in unserer Ostsee-Reisegruppe dabei und wir waren einfach sehr eng befreundet, gerade durchs Fotografieren. Haben darüber halt ununterbrochen gesprochen. Und naja, es hat sich halt im Laufe der Zeit dann herauskristallisiert, dass wir uns durchaus auch mehr als nur über das Fotografieren reden vorstellen können. So, und genau. Und dann ging das noch ganz lange, bis er sich klar war, was er so will und wo er hin will, beruflich und privat und mit der Beziehung oder nicht. Und genau, aber letztes Jahr war dann endlich mehr Klarheit.
So kann es gehen, ne? Über ein soziales Netzwerk.
Ja, genau. Ja,
das ist schon verrückt.
Sehr verrückt und vor allem die 800 Kilometer sind sehr verrückt. Von dem her, na mal gucken.
Ihr führt eine Fernbeziehung?
Ja, offiziell ist es, wohnt er ja immer noch in Berlin. Er ist jetzt eben seit März hier, weil er durch die Pandemie halt hier auch online seinen ganzen Scheiß machen konnte. und auch das Praktikum jetzt hier macht. Und mal gucken, nächstes Jahr im Sommer sind erst die Prüfungen für seine Umschulung und dann gucken wir mal, wo wir dann hinziehen. Geplant ist natürlich schon, dass er hier runterzieht, weil ich habe ja meinen Job, der hoffentlich nach der Pandemie auch wieder bei 7 steht und nicht bei -1.
Ja, das würde ich dir total wünschen. Naja, und also der Bodensee und Umgebung, das ist ja auch nicht gerade total hässlich, ne?
Nee, gar nicht. Nee. Es ist echt schön hier. Mhm. Also man kann natürlich über die vielen Touristen im Sommer streiten, aber ansonsten ist es wirklich toll.
Aber die hast du in Berlin auch.
Ja, das ist sehr wahr. Und da ist es ja immer komplett voll, egal, ja. Ob gerade Urlaubszeit ist oder nicht.
Aufgewachsen bist du aber in Niederbayern, hast du gesagt.
Ja, genau. Komplett auf dem Dorf.
Mhm. Auf dem Dorf. Mit einem Bruder, der ins Planschbecken geschissen hat.
Ja, mit zwei Brüdern, aber genau da war noch ein bisschen niederbayerischer als der andere.
Und stelle ich mir das so heimelig vor, wie ich als Ostwestfälin mir Niederbayern auf dem Dorf vorstelle mit, wie bist du aufgewachsen? Erzähl.
Na, sehr wechselhaft leider. Also ich habe tatsächlich schon ganz klein angefangen, gegen alles zu rebellieren, was ich da an gesellschaftlichen Zwängen und religiösen Kack und so mitgekriegt habe. Und ich habe mich tatsächlich ständig gegen irgendwas gewehrt. Es ist auch so, dass mein Dad ein sehr krasser Choleriker ist. Da will ich jetzt aber lieber nicht näher drauf eingehen. Also es war durchaus durchwachsen dort und das war auch der Grund, warum ich sofort wegziehen wollte, als ich das konnte, einfach damit sich die Beziehung zur Familie entspannen kann und ich einfach mein eigenes Ding machen kann und dementsprechend nicht nur darüber definiert bin, gegen irgendwas zu sein, sondern meine Sachen zu finden, so wie ich das will.
Mhm. Was hat dir dabei geholfen, deinen eigenen Weg zu finden, deine eigenen Definitionen zu finden?
Meine utopischen Vorstellungen von der Welt vielleicht.
Okay, warum sind die utopisch?
Naja, weil ich es schon immer gern noch schöner hätte, als es ist. Wenn ich mir halt Dinge gestalten kann, dann gestalte ich sie grundsätzlich liebevoller als oder mit mehr Herzblut oder intensiver und schöner als dass der Durchschnitt so sonst hergeben wird.
Ah, okay. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Das finde ich spannend. Was, also vielleicht ein Beispiel?
Ich habe mal gesagt, die Sprache, die ich überhaupt nicht sprechen kann, ist halbherzig. Und das ist auch dieses, jetzt nimm's doch mal lockerer. Ich kann das tatsächlich nicht. Ich mag einfach, ich bin sehr harmoniebedürftig, glaube ich. Und ich sehe immer nicht ein, warum man irgendwas unausgesprochen oder irgendwie mit Ärger oder mit Streit oder warum man das so lassen soll. Ich finde, man kann eben ganz viel weiterkommen und ganz viel selber schöner machen. Ich muss gerade überlegen mit dem konkreten Beispiel.
Also zieht sich das so durch alle Lebensbereiche, sagen wir mal, wenn du kochst?
Ja, wenn ich koche, genau. Warum soll ich da irgendwas kochen, was nur so, wie soll ich das sagen, nur irgendwie Larifari in die Pfanne gehauen ist, wenn man da was machen kann, was richtig geil ist. So vielleicht. Oder beim Fotografieren auch. Warum sollte das irgendwie langweiliger sein, als es sein könnte? Oder auch bei Beziehungen oder bei Freundschaften. Ich mag einfach ganz gerne, wenn es ja sehr offen ist alles. Und
nur bei Karaoke. Da hast du keine Ambitionen für eine richtig tolle Gestaltung. Das machst du nicht. Was ist denn los?
Ich kann tatsächlich null singen. Null. Ich mag auch nicht, es wird auch ganz schrecklich sein, mich später hier zu hören, wie ich rede. Ich mag meine Stimme tatsächlich gar nicht.
Das mag niemand. Niemand mag meine Stimme.
Und singen kann ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich singe natürlich trotzdem ständig im Auto ganz laut und in der Dusche, jetzt gerade weniger, weil ja Stefan da ist, aber ansonsten, ich mag nicht gehört werden beim Singen.
Ja.
Also ich übertreibe auch nicht oder rede das irgendwie schlecht, ich kann es tatsächlich nicht.
Ja, glaube ich dir, das ist bestimmt so. Also ich kann zum Beispiel -12 singen.
Das glaube ich nicht.
Doch. Doch. Wenn nicht sogar -14 und ich liebe es. Ich liebe es zu singen und ich liebe auch meine Freundinnen und Freunde damit zu quälen, ihnen Sprachnachrichten mit Songs zu schicken. Und ich liebe Karaoke. Und wenn du die gequälten Gesichter der Menschen siehst und die beten, bitte lass sie aufhören, sie muss es doch selbst merken. Herrlich, wie ordentlich. Du, da kommt richtig ein Pfad.
Oh, das ist voll schön. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich daran ein Beispiel nehmen.
Wollen wir mal was zusammen singen jetzt?
Oh, nein, jetzt nicht. Nein, das machen wir lieber privat.
Okay. Du bringst mir einfach das Fotografieren bei oder deine Kniffe und ich kann dir sagen, wie man hemmungslos schlecht singt.
Ja, mega. Sehr gute Idee.
Aber das wäre was, also, ne, da sagst du, das ist bei aller Liebe nicht, das muss ich
sagen. Ja.
Ja, also fassen wir mal zusammen, Karaoke wäre für dich keine Versuchung.
Genau.
Aber du hast mich gerade...
Obwohl das auch nicht stimmt, siehst du, weil ich jetzt schon wieder so neugierig drauf wäre, das mit dir zu machen, dass es schon wieder eine Versuchung gibt, also...
Wir besorgen dir mal ein paar Ohrenschützer und dann gehen wir zwar mal irgendwann in die Karaoke-Bar und dann weißt du, was ich meine.
Ja, du bin gespannt.
Im Fragebogen hast du aber gesagt, das ist für mich eine Versuchung unendlich viel.
Ja.
Du bist leicht in Versuchung zu führen.
Ja, also ich habe auch sehr viel Trotz, wenn ich merke, dass es jemandem nur darum geht. So ist es jetzt auch nicht, aber grundsätzlich interessiere ich mich einfach für jeden Scheiß. Es gibt kaum irgendwas, woran ich kein Interesse hätte. Von dem her ist es so, ja, probier mal halb mal aus.
Also eher so eine Abenteurerin in dir oder eine Experimentiererin in dir, die erstmal alles versuchen möchte?
Ja, genau.
Ja. Also es gibt gar nichts, wo du sagst, da interessiere ich mich wirklich einen Scheiß für.
Also tatsächlich Fußball, was voll das Klischee ist. Aber da grundsätzlich gucke ich bei Sport nicht zu. Aber das ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, nee, im Grunde Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt Heroin reinballer, aber im
Grunde. Oh, interessieren würde es mich schon, aber man macht es dann halt doch nicht, ne? Ja, ja, okay.
Ja, ja, genau so. Ja, okay. Also es gibt, ich habe schon Grenzen, so ist es nicht. Ja. aber prinzipiell mag ich einfach gern ganz, ganz viel erstmal wissen, bevor ich sage, dass es nichts für mich ist. Also natürlich, also ich gäbe schon Beispiele, wo ich schon vorher weiß, dass ich das nicht will, aber ja, die sind wirklich nicht so viele wie, na, guck mal erstmal.
Bist du auch erstmal offen allen Menschen gegenüber?
Ich glaube schon. Also es gibt ganz wenige, wo ich ganz, ganz schnell merke, dass ich auf Abstand gehen muss. Grundsätzlich kann ich erstmal sehr, sehr offen sein und erstmal gucken, auch gerade was da alles dahinter steht, wenn jemand schwierig ist im ersten Moment oder erstmal gar keine Wellenlänge da ist, erstmal zu gucken, was da beim anderen alles los ist, kann ich, glaube ich, ganz gut, und das ist halt auch für den Job ganz gut und auch was, was ich da sehr, sehr gut lernen kann.
Heißt, du machst dir dann aber auch erstmal die Mühe, wenn dir jemand gegenübertritt, wo du sagst, ist jetzt nicht so meins, aber ich gucke erstmal dahinter, oder?
Also wenn ich aus irgendeinem Grund mit demjenigen zu tun haben muss oder will schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir Freundschaften suche mit Leuten, bei denen es überhaupt nicht von Anfang an stimmt oder so.
Ja.
Aber man hat das ja immer mal wieder, dass es Arbeitskollegen oder welche Zwangsgemeinschaften auch immer gibt. Genau, oder einfach nur Bekannte von Freunden oder wie auch immer. Oder frühere Verwandte. Wobei da tatsächlich dann, naja, da ist Niederbayern ist für mich tatsächlich so ambivalent, dass ich da auch Kontakte abgebrochen habe, auch wenn sie aus der Familie sind. Insofern, also es ist nicht so, dass ich nicht Menschen habe, wo ich denke, also nee, das geht jetzt gar nicht, aber ich bemühe mich eigentlich schon.
Ja. Aber du hast jetzt noch Kontakt ja auch zu Teilen deiner Familie, ne? Also weil du ja auch sagtest im Fragebogen, durch die Pandemie hast du weniger Kontakt, das fehlt dir.
Genau, also gerade die Kernfamilie. Ich merke einfach bei meinen Großeltern, die bei jedem Telefonat sagen, wann ich denn wieder komme und wann ich wieder daheim bin. Naja, es ist sehr schwierig. Grundsätzlich habe ich eh mein schlechtes Gewissen, gerade keinen Großeltern gegenüber und meiner Mama auch, dass ich so schnell weggezogen bin und auch nicht mehr zurückgekommen bin, wie sie gehofft hatten. Es ist eh schwierig, und jetzt im Augenblick halt vermeide ich es einfach total, weil ich von der Arbeit her halt mit der Risikoeinschätzung sagen muss, dass ich es einfach nie weiß, ob ich mich nicht doch angesteckt habe. Genau. Und da ist relativ wenig Verständnis leider auch da.
Recht.
Ja, Niederbayern ist halt, naja. Es ist leider das Klischee von, wenn es sie selber betrifft, dann wollen wir, weißt du, will man da lieber nicht so genau wissen, wie die Realität aussieht.
Klingt ja als diese Ambivalenz zwischen, es ist meine Familie, es ist meine Kernfamilie, aber auch mit den bedrückenden Gefühlen, die es dann einfach mit sich bringt, was die Enge des Dorfes auch angeht, ne?
Ja, genau. Ja, und auch, also so ein bisschen die Rolle von der, die immer alles besser weiß und immer dagegen ist, habe ich halt gegenüber meiner Kernfamilie auch echt nicht abgelegt. Von dem her ist es wahrscheinlich auch reiner Trotz meiner Familie, wenn sie sagen, ja, warum kommst du denn nicht endlich wieder?
Ja, okay. Aber du kannst gerade drüber lachen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein bisschen witzig. Es hat sich auch wirklich auf ein ganz gutes Maß eingependelt. Das ist jetzt, geht jetzt nicht mehr um Leben und Tod, sondern genau, mehr um Diskurspunkte.
Und du hast ja eine Lache, ne?
Oh.
Habe ich eben gedacht, meine Güte, also richtig so aus vollem Herzen.
Oh. Ja, siehst du, das ist wieder dieses fehlende Halbherzige.
Das kommt aus dir raus, ne?
Ja.
Was bringt dich richtig zum Lachen, wo du sagst, jetzt bin ich kurz vor Einnässen?
Das passiert schon. Das war, also das sind im Grunde immer so Situationskomiken. Zum Beispiel neulich haben die Handwerker in der Psychiatrie wollten eine Pinnwand anbringen und da war ein Regal und das Regal war ein bisschen zu tief. Und anstatt das Regal höher zu setzen, haben sie es einfach in der Mitte durchgesägt und einseitig an der Wand fixiert. Und
ich jetzt nicht immer.
So lange. Weil das auch null weniger Arbeit war. Sie mussten dann noch die Kante verkleiden und eine zweite Halterung anbringen. Aber und über sowas muss ich einfach extrem lachen.
Und wie hast du dich verhalten dann in dem Moment?
Na, ich habe losgelacht. Ja.
Und hast dann eben gestanden und hast gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt mache ich mir eine Höhe.
Ich bin dann rausgegangen und habe mit meinem Chef drüber gelästert. Dann haben wir uns draußen noch richtig beärmelt drüber. Das war dann ja auch schon halb erledigt, als ich es gesehen habe. Von dem war dann auch nichts mehr dran zu ändern.
Oh, herrlich. Oh, und ich glaube, gerade das ist ja momentan so wichtig, ne? Irgendwie ein bisschen lachen zu können. Und
ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau.
Aber daran fehlt es mir nicht. Es ist wirklich, ja. Es gibt wirklich nicht viel, worüber ich nicht lachen kann.
Oh, wie schön. Womit tust du dir sonst gut?
Also tatsächlich auch mit Pausen. So, ich neige dazu, immer alles ganz hektisch und ganz schnell zu machen und lieber dann noch danach ein bisschen mehr und wenn wir da jetzt gerade weitermachen können, dann machen wir da auch weiter und ganz bewusst zu entscheiden, nee, jetzt erstmal eine Pause, erstmal in die Badewanne gehen oder erstmal einen Tee trinken, bevor ich weitermache, sind so die Alltagsdinge, die ich für mich tun kann. Genau.
Fällt dir das dann leicht oder musst du es dann wirklich ganz punktuell sagen, so ich tue das jetzt, hallo, jetzt ist Selbstfürsorge?
Tatsächlich ist es sehr schwierig, gerade wenn noch was ansteht. Ich kann Dinge, die ich noch tun muss, ganz schwer ausblenden. Die sind immer da und immer präsent. Mhm. Und da rauszugehen ist eher in dem Moment immer schwer. Wenn es dann erstmal so ist, dann geht's auch voll gut. Aber in dem Moment, wo ich denke, nee, ich mache jetzt hier noch eine Seite weiter, dann dann ist erstmal schwierig.
Ja. Wenn wir jetzt mal um einen Zeitraum X vorspulen, wir wissen ja nicht, wann wir diese Situation verlassen können oder wann sie sich bessert. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die Corona-Sache ist irgendwie unter Kontrolle. Was sind die Dinge? Ja, wundervoll, wundervoll. Wundervoll wäre das. Was wären so die ersten Moves, die du machen wollen würdest, weißt du das?
Sofort wieder alle Freunde treffen und in den Urlaub fahren und vor allem an die Ostsee und nach Berlin. Ich vermisse tatsächlich derzeit sogar Berlin, obwohl es mir, wenn ich da war, immer sehr hektisch vorkam und auch ein bisschen stressig, weil ich ja in jeder freien Minute hochgefahren bin in der Fernbeziehung und dementsprechend praktisch keine Pause hatte zwischen Arbeit und Hochfahren und wieder zurück zur Arbeit und wieder hochfahren. Aber jetzt im Augenblick vermisse ich Berlin sehr und die Wohnung dort. Aber ich vermisse vor allem ganz viele Menschen, die ich sonst getroffen hätte, wenn die Pandemie jetzt nicht gewesen wäre. Und auch ein bisschen Party machen. So. Weil die ganzen Grufti-Partys, auf die ich sonst gehe, die vermisse ich. Und
Grufti-Partys?
Naja. Ja, ich bin tatsächlich ein totaler Grufti.
Oh, spannend. Super, damit habe ich überhaupt gar nichts am Sträußchen. Dann interessiert mich das immer besonders. Erzähl.
Also ich glaube, das entwickelt hat sich aus dem typisch rebellischen Niederbayern-Verhalten. weil das einfach damals Leute waren, die ich total sympathisch fand, die irgendwie sehr offen waren und wir einfach so ein bisschen für uns gewesen sind, dadurch, dass wir halt einfach sowieso schon anders ausgesehen haben.
Wie hast du ausgesehen?
Sehr punkig, also sehr schwarz und sehr punkig. Und das ist auch immer noch mein Ding. Also wenn ich sage, ich bin Grufti, ist es, also meine hauptsächliche Musikrichtung ist Post-Punk.
Da wüsste ich jetzt noch nicht mal, was ich dazu ordnen könnte. Als alter Hip-Hopper, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja.
Siehst du, ich mich nicht mit Hip-Hop. Die Klassiker wären Joy Division, Cure, Sister the Band und sowas.
Ah, genau. Okay. Sisters of Mercy gehören da auch
ja.
zu? Ja, die ja, habe ich mal in Rumänien, habe ich die mal live gesehen.
Oh, war, wann denn?
Kann ich dir genau sagen, 2011.
Ernsthaft? Oder waren sie aber schon nicht mehr besonders gut, ne?
Nein. Nein, ich bin da auch nur zufällig reingeraten vor lauter Schreck und
ja. Oh, das tut mir sehr leid. Nee,
also ja.
Es ist tatsächlich kein Vergleich, ne, zu dem, was sie früher für Musik gemacht haben, zu dem, wie sie jetzt aufgestellt sind.
War nicht schlimm, das war ein bierseliger Abend und in Rumänien gibt es tollen Schnaps. Das war lustig. Nein, das war kein Problem. Okay, aber das ist dein Ding, ne?
Das ist mein Ding.
Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Achso, ja,
Party. Wegen, ne? Nach der Pandemie, genau. Ja. Das sind natürlich auch voll viele Leute, die ich mega vermisse, die ich sonst eben nur beim Weggehen sehe. Und genau, da bin ich echt froh, wenn das wieder klappen würde.
Ja. Ja, Party, das wäre schön. Und Musik. Also ich habe mir geschworen, ich werde kein Konzert mehr auslassen.
Oh ja, ein sehr schöner Vorsatz.
Also gut, Sisters of Mercy müsste ich jetzt sie vielleicht nicht nochmal sehen. Die würde ich auslassen. Aber sonst, ja. Und ich glaube, was ich mir auch vorstellen könnte, eine Reise an den Bodensee.
Oh ja, das würde mich mega freuen.
Und dann gehen wir in eine Karaoke-Bar?
Oh, ich weiß hier nicht mal eine, aber wir finden bestimmt irgendwas.
Bestimmt. Und dann müssten wir uns nur auf eine musikalische Schnittmenge. Vielleicht machen wir irgendwie Frank Sinatra oder so.
Genau. Aber ich glaube, da finden wir schon was.
Denke auch. Ach, Ela, das war total schön, mit dir zu sprechen.
Ah, gleichfalls. Dankeschön.
Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir dann mal zusammen in den Bodensee hopsen.
Da freue ich mich auch voll drauf.
Ich mich auch. Ich danke dir.
Danke dir.